Man kann es ja vergleichen mit einem Startup. Man kommt ja immer wieder an eine Wachstumsschwelle und vorher gibt es Wachstumsschmerzen und dann hat man die nächste Schwelle erreicht. Dann ist die Frage, bleibe ich da oder entwickle ich mich weiter?
Wirtschaft Düsseldorf Unplugged.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
Mächtige, beruflich erfolgreiche Frauen sind immer auch spannende Persönlichkeiten, die durch harte Arbeit, aber auch Individualität und dem Willen nach Erfolg den Weg nach ganz oben geschafft haben. Andrea Panzer-Hehlmeier ist eine solche Frau. Seit mehr als 20 Jahren Rechtsanwältin mit den Schwerpunkten Arbeitsrecht und Datenschutz ist sie Managing Partnerin von Arkis, einer Wirtschaftskanzlei mit einem Fokus auf M&A-Transaktionen, die sie im Jahr 2006 mitgegründet hat. Seit mehr als 4 Jahren steht sie an der Spitze der Big Law Boutique und führt und lenkt zusammen mit 7 Partnern die Geschicke der mittlerweile mehr als 55 Anwälte zählenden Kanzlei mit Büros in Düsseldorf, München und Tokio, die klassischen Mittelstand, Private Equity Investoren und DAX-Konzerne berät. Dass sie neben beruflichen auch private Herausforderungen zu bewältigen hat und sich diesen selbstbewusst stellt, steht außer Frage. Und so freue ich mich sehr auf unsere neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged, in der ich mit Andrea Panzer-Hehlmeier über ihre ganz persönlichen Herausforderungen als Frau an der Spitze ebenso spreche wie über das aktuelle Anwaltsdasein und die juristischen Aufgaben einer Wirtschaftskanzlei mit Zukunftsvision.
Ich würde sagen, wenn du Lust hast, wir starten direkt durch. Bist du bereit?
Machen wir, ich bin bereit.
Okay. Also, erstmal freue ich mich ganz doll, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat.
Vielen Dank, ich freue mich auch sehr.
Wir starten und zwar 6 Fragen in 60 Sekunden. Das machen wir am Anfang immer, um den Talkcast so ein bisschen kennenzulernen. Wir starten, okay?
Okay.
Was hast du für Hobbys?
Ganz banal. Meine Kinder. Ernsthaft, ich habe keine Hobbys. Ich lese gerne, ich mache mal Sport, ich habe keine Zeit für Hobbys. Ich habe schlicht keine Hobbys. Liegt aber vielleicht auch mit daran, dass tatsächlich mein Job mein Hobby ist. Wann immer ich Zeit habe, arbeite ich.
Da passt die 2. Frage ganz gut. Bist du im Privatleben voll durchgetaktet oder lässt du auch mal 5 gerade sein?
Im Privatleben lasse ich gerne mal 5 gerade sein und kann auch wunderbar faulenzen und muss keinen Tagesablauf haben wie im Büro.
Wozu musst du dich selbst manchmal zwingen?
Aufzuräumen, meinen Schreibtisch aufzuräumen. Privat bin ich unfassbar unorganisiert.
Was treibt dich an?
Das ist immer die gute Frage. Was ist die Ursache meines Ehrgeizes? Geld ist es nicht, wie wir festgestellt haben. Wir haben tatsächlich in der Kanzlei mal Workshops gemacht zu der Frage, was treibt uns an? Es ist die Gestaltungsmöglichkeit, Einfluss zu haben, tatsächlich Macht zu haben und auf Dinge Einfluss zu nehmen.
Würdest du deiner Tochter empfehlen, denselben Weg einzuschlagen wie du?
Nein, weil sie gänzlich anders ist als ich. Das wäre für sie nichts.
Worauf achtest du bei der Auswahl neuer Mitarbeiter?
Auf die Persönlichkeit. Also die Noten müssen stimmen. Wir sind ja Juristen und da ist ja die Notenfixierung immer noch sehr groß, aber vor allem auf die Persönlichkeit.
Ja, damit sind wir schon durch. Spannende Antworten, auf die wir jetzt sicherlich noch weiter eingehen werden. Ich habe es im Intro schon gesagt, also du leitest eine Wirtschaftskanzlei, du bist eine echte Karrierefrau, du hast es selbst eben auch schon gesagt, der Wille nach Macht treibt dich auch durchaus an. Um zu verstehen, was ihr genau macht, also wen beratet ihr, was für Unternehmen? Kannst du das irgendwie mal kurz umreißen?
Ja, sehr gerne. Also wir sind eine klassische Wirtschaftskanzlei und nennen uns Big Law Boutique. Big Law Boutique, weil Großkanzlei, aber als Boutique, sprich das, was die Großkanzleien machen, was die großen internationalen Wirtschaftskanzleien machen, aber in kleinerer Größe. Wir betreuen oder wir sind sehr fokussiert auf M&A-Transaktionen, also sehr viel Kaufen und Verkaufen von Unternehmen, sehr viel auch im Healthcare-Bereich, Pflegeheime, Arztpraxen etc. Und beraten in dem Zusammenhang klassische Private Equity Investoren, auch strategische Investoren. Das ist so der Kernbereich der Kanzlei. Und was meine Person angeht, ich mache ja Arbeitsrecht und Datenschutz. Wir beraten sehr viel, ich würde mal sagen, gehobenen Mittelstand, familiengeführte Unternehmen, also aus dem Handelsbereich sehr stark. Oder aber auch DAX-Konzerne, also Automobilindustrie beispielsweise, Versicherungsunternehmen, also Großindustrie.
Im Zuge dieser ganzen globalen Krisen, gibt es da irgendwie Themen, wo ihr merkt, das treibt euch momentan besonders um?
Interessanterweise gar nicht. Also wir haben als Anwälte ja nun auf Corona gestarrt und uns gefragt, was macht das mit unserem Geschäft? Da war eine kleine Delle. Danach ist es mehr angestiegen als jemals zuvor, gerade was M&A-Transaktionen angeht. Und jetzt mit der globalen Krise war es natürlich auch ein Thema. Wir haben keine russischen Mandanten, deswegen war das schon mal keine Auswirkung auf unser Geschäft. Und auf den M&A-Markt hat es bisher auch noch keine Auswirkungen. Und im Arbeitsrecht ist es auch noch nicht angekommen oder wird vielleicht auch gar nicht ankommen. Wir haben ja nach Corona schon auf die Insolvenzwelle gewartet, die nicht kam. Und auch jetzt sieht es nicht danach aus, weil wir eigentlich gegenläufige Tendenzen haben. Zu wenig Mitarbeiter und nicht zu viele.
In eurer täglichen Arbeit stoßt ihr ja eigentlich oder kommt ihr immer mit Menschen zusammen, die vor Herausforderungen stehen? Das ist ja auch so ein bisschen das ist eure Profession, das zu lösen. Wie wichtig ist es da jetzt auch gerade in deinem Fall oder im Fall als Anwalt natürlich sowieso, sich auf die Menschen einzustellen, also die zu verstehen, zu lesen, deine Aufgabe als Mensch zu Mensch sozusagen?
Das ist für mich die herausragendste Aufgabe als Anwalt und ich unterscheide immer zwischen der Frage, ist jemand ein guter Jurist oder ist jemand ein guter Anwalt? Ein guter Jurist kann ein ganz furchtbar schlechter Anwalt sein, denn als Anwalt muss ich genau das können. Ich muss mich auf Menschen einstellen. Jetzt beraten wir ja keine Einzelpersonen. Ja, ich berate mal Vorstände und Geschäftsführer, wenn sie persönlich Themen haben, aber ansonsten ist mein Ansprechpartner nicht mit seinem persönlichen Thema bei mir, aber dennoch mit einem sehr wichtigen Thema für ihn. Der Personalvorstand, der Geschäftsführer, der Personalleiter, der Themen hat, die er lösen will und muss. So, und dann muss ich die Person verstehen, muss das Unternehmen verstehen, wie es tickt und vor allen Dingen muss ich als Anwalt erstmal gucken, ist die Frage, die der Mandant mir stellt, eigentlich wirklich die Frage? Also was will er eigentlich? Und das ist oftmals nicht die Frage, die er stellt, sondern hat eine ganz andere Frage. Das heißt, ich muss erstmal herausfiltern, was ist eigentlich das eigentliche Thema dahinter? Und wenn ich da kein Menschenverständnis habe, mich nicht darauf einstellen kann, bin ich vielleicht am Ende ein guter Jurist, der die Rechtsfrage löst, aber das eigentliche Thema des Mandanten gar nicht gesehen, geschweige denn gelöst hat.
Ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass ihr auch bei euch auf der Seite quasi damit werbt oder schreibt, dass das Thema Diversity und Gleichberechtigung und all diese Themen bei euch eine große Rolle spielen. Ist das auch ein Grund, dass ihr sagt, so vielfältig wie möglich die Menschen im Unternehmen zu haben, damit die auch auf vielfältige Menschen treffen können?
Das war nie das Ziel, das hat sich einfach ergeben und das ist ganz interessant, dass du das fragst, denn das ist natürlich ein Riesenthema. Ja? Auch in der Kanzleiwelt wird nominiert als Kanzlei des Jahres für Diversity, Kanzlei des Jahres für welche Themen auch immer, Frauenförderung. Ich habe mich da jahrelang sehr gegen gesträubt und wollte das nicht mitmachen, weil ich immer gesagt habe, wir leben das, wir haben Frauen, wir sind divers, konnte mich aber irgendwann nicht mehr versperren, weil ich gemerkt habe, in der Außenwirkung wurde das nicht wahrgenommen als, das ist für Arkis kein Thema, weil die das leben, sondern es wurde wahrgenommen als, das ist für die kein Thema. Also haben wir angefangen, das, was wir haben, schlichtweg darzustellen. Und da haben wir festgestellt, dass wir einfach sehr divers sind. Wir haben tatsächlich einen recht hohen Frauenanteil, durch mich als Managing Partner natürlich auch an der Spitze. Aber wir haben eine unfassbare Vielfalt an kulturellen Hintergründen in der Kanzlei. Was wir aber gar nicht, also bewusst gesteuert sowieso gar nicht. Und wir hatten es auch gar nicht auf dem Schirm, bis wir dann irgendwann mal nominiert waren als Kanzlei des Jahres für Diversity und uns gefragt haben, wo kommt das denn eigentlich her? Haben festgestellt, dass wir ganz viele Nationalitäten unter uns vereinen. Und das macht uns als Kanzlei auch aus, dass wir sehr heterogen sind. Wir sind keine homogene Gruppe. Leute, die neu zu uns kommen, finden das ganz toll, dass jeder so sein kann, wie er möchte und seine Individualität ausleben kann. Und das ist für mich Diversität im eigentlichen Sinne. Nicht die Frage Frauenquote, Nationalität, sondern unterschiedlichste Persönlichkeiten, die so ihren Bereich finden.
Es ist interessant, dass du sagst, es wird eben so außen wahrgenommen. Ihr habt es erst nicht gewollt, dann habt ihr gemerkt, wir müssen und diese Wahrnehmung ist wichtig. Aber ist das auch wichtig, um gute Mitarbeiter zu bekommen heutzutage?
Das ist total wichtig. Also das war ehrlich gesagt, was mich überzeugt hat, das Ganze nach außen darzustellen. Also wir hängen uns kein Mäntelchen um, sondern wir stellen das dar, was wir haben und was wir sind und wie wir leben. Und das ist wahnsinnig wichtig, das merken wir am Recruiting-Markt ganz extrem, dass gerade die jungen Kolleginnen und Kollegen da wahnsinnig viel Wert drauf legen. Jetzt merke ich schon, ich habe Kolleginnen und Kollegen endlich gesagt. Mir wird immer vorgeworfen, ich spreche nicht gendergerecht, das stimmt. Das tue ich immer noch nicht. Da wir das aber so leben, empfinde ich das für mich auch auch nicht als wichtig und wird in der Kanzlei auch noch nicht so empfunden. Jedenfalls ist das sehr wichtig und wir merken das auch in der Spiegelung, wenn die Bewerber kommen, insbesondere wenn es weibliche Bewerber sind, dass die den Frauenanteil bei uns ganz toll finden, weil das in der Kanzleiwelt immer noch sehr unterrepräsentiert ist.
Und wie gesagt, braucht man das? Also ich meine, überall redet man davon, dass es schwierig ist, Mitarbeiter zu bekommen. Wie sieht es bei Anwälten aus? Also muss man solche Attribute schon mitbringen oder kann man immer noch aus dem Vollen schöpfen?
Wie sieht es? Ist eine Vollkatastrophe bei uns. Also wahrscheinlich in anderen Branchen auch. Bei uns, gut, jetzt kenne ich es natürlich aus eigener Anschauung, vor allen Dingen bei uns, vom Grundsatz her haben wir sehr hohe Notenanforderungen. Davon gibt es sowieso immer nur einen gewissen Prozentsatz pro Jahrgang. Und die Personenanzahl, die bereit ist, unseren Job zu machen, das ist ja Professional Services, das ist ja nicht 9-to-5, das ist nicht, ich arbeite wann und wie und wo ich will, ja. Also wo vielleicht schon, dann können wir gleich auch gerne mal drüber sprechen, wie wir das so gehandhabt oder jetzt handhaben. Aber ich bin ja schon sehr unter einem Zwang, erreichbar zu sein für die Mandanten. Da kann ich nicht um 5 den Griffel fallen lassen. Und auch die Arbeitszeiten sind bei uns immer noch herausfordernder als in der Wirtschaft oder bei der Behörde und bei den Gerichten. Dementsprechend haben wir es immer schwerer, Leute zu finden, müssen uns da auch einstellen und müssen auch entsprechende Möglichkeiten schaffen. Wie gesagt, wir haben das immer schon mal sehr individuell gehalten und haben jetzt keine Programme dafür aufgelegt. Aber ja, man muss das, man muss sich den Realitäten stellen und muss da versuchen, ein attraktives Umfeld zu schaffen.
Der Anspruch ist heute ein ganz anderer. Aber was muss ein Mitarbeiter idealerweise heute mitbringen? Auch für euch. Also klar, ihr sagt, ihr müsst mehr mitbringen, aber was muss der mitbringen? Du hast eben gerade schon gesagt, gute Noten und so. Aber was erwartet ihr? Ihr seid international aktiv. Was braucht ihr für Mitarbeiter überhaupt? Wie einfach ist es, so jemanden zu finden oder wie schwer?
Das eine ist ja die fachliche oder die Formalqualifikation. Das heißt, die müssen einfach juristisch sehr gut sein. Sie müssen möglichst perfekt Englisch können. Sie sollten mal im Ausland gewesen sein, um so einen interkulturellen Blick auch zu haben, weltoffen zu sein. Aber sie müssen vor allem eine Leidenschaft für Beratung mitbringen. Also eine Leidenschaft für Dienstleistungen. Und das ist nach meinem Empfinden fast das Schwerste mittlerweile, weil die kommen ja, also die Leute, die wir einstellen, haben in der Regel die besten Abiture gemacht. Die haben die besten Studienabschlüsse gemacht, die waren im Ausland, die haben Doktortitel. So. Die Welt steht ihnen offen, alle Kanzleien wollen sie haben. Dann fangen sie an zu arbeiten und merken, sie sind eigentlich nur ein Dienstleister und der Mandant möchte etwas von ihnen. Und der Mandant ist auch nicht immer freundlich. Und er sagt auch nicht immer Bitte und Danke und er achtet auch nicht immer auf deine privaten Termine. Das ist unheimlich schwierig. Das heißt, wir suchen Leute, die mit Leidenschaft beraten, mit Leidenschaft Dienstleister sind, gerne die Themen und Probleme anderer lösen, das zu ihren eigenen Themen und Problemen machen, daraus ihre Befriedigung ziehen und eine Leidenschaft für das mitbringen, was sie haben.
Und du hast eben auch gesagt, also es ist nicht 9-to-5 und es ist eben dieser Dienstleistungsberuf und dann haben wir natürlich noch das ganze große Thema, was über Corona gekommen ist, dass viele ins Homeoffice gegangen sind, da hast du auch eben schon mal angedockt. Jetzt wieder Onboarding, jetzt müssen sie auf einmal wieder präsent sein. Wie habt ihr das grundsätzlich gemacht und wie macht ihr das jetzt? Denn das ist ja auch so ein Riesenthema, was sich im Moment in der Arbeitswelt so dreht.
Ja, ist ein Riesenthema und für mich als Arbeitsrechtlerin natürlich auch irgendwie Tagesgeschäft rauf und runter. Und das ist weniger ein rechtliches Thema als aus meiner Sicht ein personalpolitisches. Das Rechtliche ist auch riesig, weil die Wirklichkeit überhaupt nicht mit der Rechtslage übereinstimmt. Das wäre nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast, dass wir seit 2 Jahren uns in rechtlich sehr fragwürdigen Situationen befinden als Arbeitgeber, wenn wir die Leute zu Hause arbeiten lassen. Das haben wir Corona-bedingt Ausnahmesituationen alle so mitgemacht. Aber jetzt müssen wir mal langsam wieder in ein geraderes Fahrwasser kommen. Da ist allerdings auch der Gesetzgeber gefragt, dass er es den Arbeitgebern etwas leichter macht in den äußeren Umständen. Aber das mal zur Seite geschoben, das wäre ein bisschen zu fachlich dröge. Wie haben wir es gemacht? Wir waren sehr zurückhaltend, was Homeoffice anging. Homeoffice war für uns früher schon so ein bisschen Teufelszeug und haben wir dann gemacht, weil es gefordert wurde, aber sehr ungern, sehr widerstrebend. Und haben dann zu Beginn von Corona gemerkt, hups, jetzt sind alle im Homeoffice und die Welt dreht sich weiter. Und haben dann tatsächlich uns auf einen Weg begeben als Kanzlei, als Partner der Kanzlei und haben gesagt, wir schauen uns das jetzt mal an und wir wollen daraus Lehren ziehen. Wir haben dann eine Arbeitsgruppe auch eingesetzt, haben dann Feedback eingeholt von Leuten nach einem Jahr ungefähr, um zu schauen, wie wollen wir das eigentlich zukünftig machen. Wir waren nicht die Einzigen, wir haben uns auch angeguckt, wie andere das gemacht haben, haben dann also die Wünsche eingeholt und zwar auf allen Ebenen, Anwälte, Supportbereich, Assistenz, Business Service. Und haben dann ein Konzept entwickelt, was wir hybrides Arbeiten at Arcis nennen, also ja, Arcis Goes Hybrid sozusagen und haben gesagt, wir stellen es so weit wie möglich frei. Wir wollen keine Regeln einführen. Das heißt, es gibt keine festen Vorgaben, wie viel Homeoffice, wie viel im Büro zu sein der jeweilige Mitarbeiter hat. Wir haben natürlich auch Positionen, da geht es nicht anders, Empfang, IT, die können nicht so zu Hause arbeiten oder auch gar nicht zu Hause arbeiten. Für die Anwälte ist das aber eine andere Sache. Also keiner muss ins Büro kommen. Wir freuen uns aber und wir wünschen uns auch, dass alle ins Büro kommen, so viel wie möglich. Wir haben aber neben der Flexibilität zu Hause zu arbeiten auch Workation eingeführt. Das heißt, jeder kann die rechtlich, sozialversicherungsrechtlich zulässige Menge an Tagen im Jahr im Ausland arbeiten. Ich habe das letztes Jahr das erste Mal gemacht, als Speerspitze sozusagen. Das wird begeistert angenommen. Das heißt, das Wochenende wird um Tag verlängert. Kann man montags abreisen, muss sich nicht sonntags in den Stau stellen und arbeitet halt im Ferienhaus dann schon mal den Tag über. Also sind wir sehr, sehr flexibel. Wir haben festgestellt, viele andere Kanzleien machen das nicht so. Die straucheln jetzt teilweise auch, weil die, ich kann das Rad nicht mehr zurückdrehen, ja. Ich kann die Leute nicht jetzt zwingen, 5 Tage die Woche im Büro zu sitzen. Also wir machen es sehr flexibel. Bisher läuft es sehr, sehr gut. Man muss sich da so ein bisschen dran tasten.
Aber da sind wir ja auch einig, was du vorhin schon gesagt hast, in deinem Fach sozusagen. Denn arbeitsrechtlich ist das ja so eine Grauzone. Aber muss ich da nicht eigentlich echt noch richtig was tun? Weil ich meine, wir brauchen doch heute alle viel mehr Flexibilität. Total. Und sind dann sicherlich auch bereiter, mehr oder anders zu arbeiten. Ja. Nur diese starren Formen sind irgendwie einfach nicht mehr zeitgemäß.
Ja, das deutsche Arbeitsrecht ist nach meinem Gefühl immer noch aus den 80ern. Alles, was wir damals unter Agenda 2010 an Flexibilisierung eingeführt haben, wird eher zurückgedreht die letzten Jahre. Und was unser aktueller Arbeitsminister versucht und will, geht auch mehr in die Richtung starre Regeln. Das heißt, der Gesetzgeber geht völlig am Markt und an den Bedürfnissen vorbei. Und gerade was das Arbeitszeitgesetz angeht, das hat immer noch Regularien wie für einen Fließbandarbeiter. Und für den ist das auch wichtig und richtig und gut. Aber für Geistestätigkeiten sind diese starren Pausenzeiten, sind diese starren Zeiten zwischen Arbeitsende und Arbeitsbeginn, die sind einfach nicht erforderlich und komplett kontraproduktiv. Was passiert? Täglich verstoßen Arbeitgeber zuhauf gegen das Gesetz. Die Behörden wissen das und drücken beide Augen zu. Das kann ja auch nicht Sinn der Übung sein. Ne? Da sollte man eher schauen, dass man das wirklich flexibilisiert. Europa macht uns aber auch einen Strich durch die Rechnung. Der Europäische Gerichtshof hat ja mit seinem sogenannten Stechuhr-Urteil uns eher mit auf den Weg gegeben, ihr müsst die Arbeitszeiten erfassen, stempeln quasi. Wie soll das gehen mit flexibler Arbeit? Wenn ich am Strand sitze und arbeite, muss ich dann irgendwie mich elektronisch einchecken. So, jetzt gehe ich schwimmen und ich bin raus und jetzt arbeite ich wieder und bin drin. Also es ist, da passt die rechtliche Wirklichkeit mit der Realität, mit der tatsächlichen Arbeitswelt nicht überein.
Und wie verrückt eigentlich. Ich meine, letztlich muss man ja die Flexibilität schaffen, weil sonst ist man ja auch als Arbeitgeber, und das muss man ja auch so provokant sagen, eigentlich schon fast gezwungen, bestimmte Menschen so nicht einzustellen. Und das ist ja immer wieder das Problem, da wollen wir auch gar nicht drauf rumreiten. Aber wie viele Frauen sitzen da und denken, vielleicht kann ich das gar nicht machen, weil, obwohl sie eigentlich wollen würden. Das ist natürlich Wahnsinn. Und ich meine, du auch Frau, du hast eben selber gesagt, kann mir das gut organisieren, alles planen, das kann auch nicht jeder. Ne? Und was macht man vielleicht möglich und wo hemmt man sich auch selber, jetzt auch in deinem Fall, wo du denkst, eigentlich kann ich die mit gutem Gewissen kaum einstellen, weiß aber, Mensch, warum sollte die nicht arbeiten? Das wird dir doch bestimmt auch so gehen manchmal, oder nicht?
Es ist so ein bisschen der Spagat zwischen nötiger und sinnvoller Flexibilität auf der einen Seite und Risiko der Überforderung auf der anderen Seite natürlich. Ne? Also wenn ich das so sehe, meine Assistentin zum Beispiel sagt mir, Mensch, prima, Frau Panzer-Jemann, da kann ich ja zu Hause bleiben, wenn es mir nicht so gut geht, arbeite von da aus. Dann denke ich mir, was machst du jetzt? Sagst du ihr, nee, krank ist krank? Oder vertraust du ihr, dass sie mit ihren mittlerweile auch irgendwie über 50 schon weiß, was sie sich zumuten und zutrauen kann? Jetzt gehen wir mal wieder auf die Frauen mit Kindern, die dann die Flexibilität auch sehr mögen. Die könnten natürlich auch umgekehrt sich selber unter Druck setzen und dann halt um 5 am Rechner sitzen und abends um 11 nochmal am Rechner sitzen und so gar keine Grenze mehr ziehen können zwischen Arbeitsleben und Privatleben. Wir haben das während Corona schon erlebt, dass einige der Kolleginnen und Kollegen sehr drunter gelitten haben, dieser mangelnden Abgrenzung zwischen Arbeit und Leben. Es haben ja nicht alle das freistehende Einfamilienhaus im Grünen mit Arbeitszimmer, ja, sondern die sitzen halt dann da am Küchentisch und zwischendurch toben die Kinder rum und wollen was zu essen haben. Das ist schon ein Spagat und nicht nur einseitig positiv. Und deswegen verstehe ich, dass der Gesetzgeber da durchaus auch Herausforderungen hat, Den muss er sich halt stellen und versuchen, eine zukunftsgerichtete Arbeitswelt auch regulatorisch zu schaffen.
Und wie sieht das bei dir persönlich aus? Also ich meine, du bist ja nun eigentlich das beste Beispiel oder Vorbild für dich in der Kanzlei, zu sagen, Mensch, ich bin ja auch hier und ich stehe auch hier. Das ist ja bestimmt auch so ein bisschen das Gefühl, was man mal hat. Ich werde jetzt zeigen, das kriegen wir schon alles gemeinsam hin. Wie wird das wahrgenommen? Also wie wirst du da wahrgenommen in der Kanzlei?
Da muss man, glaube ich, zwei Zeiträume unterscheiden. Einmal die Corona-Zeit. Da haben wir es tatsächlich so gehandhabt, so nach dem Motto, der Captain verlässt das Schiff als letztes. Das heißt, wir Partner waren eigentlich immer im Büro, waren physisch vor Ort. Wir müssen ja auch Unterschriften leisten. Es muss Post gemacht werden, wo jemand, gerade wir als Anwälte, Empfangsbekenntnisse abgeben müssen etc. Und wir haben gleichzeitig sehr viel kommuniziert und sehr viel immer wieder angepasst und gezeigt, wir sind da. Das ist sehr gewertschätzt worden und gerade auch in meiner Rolle als Managing-Partnerin, dass immer wieder auch, wie man sagen, persönliche Worte kamen. Dass wir ein bisschen aufgemuntert haben und dass wir versucht haben zu zeigen, wir sind bei euch und wir sehen, das ist alles nicht so einfach. Und zu der Zeit habe ich auch sehr schnell auch offen kommuniziert, dass auch mir das alles auf den Geist geht und dass auch ich gerne ein normales Leben wieder hätte und diese Zwänge, die wir da hatten, für uns alle nicht leicht sind. Das ist die eine Zeit. Die Zeit davor ist eher interessant bezüglich deiner Frage. Da hatten wir nämlich folgende Situation. Wir haben neben mir noch eine weitere Equity-Partnerin, die alleinerziehend ist mit zwei kleinen Kindern. Und noch eine andere Salary-Partnerin, wir unterscheiden ja in den Kanzleien teilweise, die auch mittlerweile zwei Kinder hat. Und wir drei haben immer sehr viel gearbeitet. Wir sind sehr schnell nach der Geburt wiedergekommen, auch Vollzeit wiedergekommen, jeweils individuelle Entscheidungen, die auch individuell das Privatleben entsprechend beeinflusst haben in Form von Kinderbetreuung etc. Wir dachten, wir sind super Beispiele und wir zeigen, wie man das alles kombinieren kann und haben schon, Kollegin hier in Düsseldorf und ich, auch nach außen das Bild vermittelt, das geht alles und haben uns unsere Probleme und Themen, die wir natürlich hatten, eher untereinander ausgetauscht, weil wir wollten das auch nicht nach außen tragen. Ich vertrete immer ein bisschen die Ansicht, das ist wie im Leistungssport. Ja? Wenn eine Eiskunstläuferin fällt, dann steht sie auch auf, lächelt und liegt nicht erstmal heulend am Boden. Das macht sie dann abends alleine zu Hause oder mit ihrem Trainer oder was auch immer. Nach außen muss es leicht, spielerisch und einfach aussehen. Das führte dann aber dazu, dass die jüngeren Kolleginnen, die so an der Schwelle waren, wollen sie Kinder, wollen sie keine Kinder, nicht das Gefühl hatten, ach super, bei Arkis kann man das machen, sondern das Gefühl hatten, bei Arkis muss man, so wie die beiden Kolleginnen, fast unverzüglich nach der Geburt wiederkommen. Man kann nicht ein Jahr zu Hause bleiben, man kann nicht Teilzeit arbeiten. Das erschien ihnen zu stressig. Es ist nie kommuniziert worden, sondern es ist dann mit den Füßen abgestimmt worden. Wir haben dann drei, vier Kolleginnen verloren, wir verstanden es gar nicht. Und uns wurde dann kommuniziert, ja, wir wollen Kinder haben. Und dann haben wir das erst gemerkt, dass wir also mit unserer, wie wir dachten, positiven Vorbildfunktion das Gegenteil erreicht haben. Und die Kolleginnen alle dachten, Mutter bei Arkis heißt, du musst Vollzeit arbeiten. Und selbst diejenigen, die Vollzeit arbeiten wollten und das jetzt in anderen Kanzleien dann zum Teil auch machen, fühlten sich abgeschreckt, weil es bei uns so leicht aussah. Und wir haben dann angefangen, dagegen zu arbeiten und haben dann auch Women's Lunches gemacht, wo wir einfach mal frei von der Seele weg erzählt haben, dass das nicht immer alles so einfach ist, wie es aussieht und dass wir schlechte Tage haben, dass wir gestresst sind, weil wir offensichtlich den Eindruck vermittelt haben, das ist alles easy.
Läuft alles ganz locker.
Und das sind Maßstäbe, die sonst keiner erfüllen kann, was natürlich Quatsch ist.
Ja, ist schon verrückt. Ich meine, eigentlich total irrsinnig, dass man in der heutigen Zeit über sowas sich wirklich so Gedanken machen muss, obwohl es eigentlich gesetzlich sowieso geregelt sein sollte und auch privat eigentlich, wir sind alle gebildet, Männlein wie Weiblein gleichermaßen, das dürfte eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielen. Aber es ist nach wie vor noch ein Thema. Nichtsdestotrotz wollen wir gar nicht so drauf eingehen. Ich finde es so spannend, du hast eben auch nochmal gesagt, du, der Wille irgendwie für oder die Lust auf Macht und das Machtgefühl und überhaupt was zu bewegen und so, das ist dein Antrieb gewesen. Ihr seid eine unabhängige Wirtschaftskanzlei, du hast eben nochmal erzählt, was genau ihr macht. Was fasziniert dich so an deiner Arbeit?
Ich habe angefangen, als ich studiert habe und als ich überlegt habe, was ich machen wollte, war mein Gedanke, ich mache was mit Menschen. So. Dann war so Familienrecht ein bisschen die Überlegung und da habe ich festgestellt, ich hole es ein bisschen aus, um das zu erklären, was mich an dem so fasziniert, was ich mache, wollte Menschen helfen. Habe dann sehr schnell gemerkt, oh, Familienrecht und Menschen helfen, das macht mich selber fertig, ja, wenn dann da die Paare sitzen, die sich
aufs Blut bekriegen. Aber es war halt auch ganz schnell dann schon Jura, ja, also das war schon relativ früh dann klar demnach.
Da können wir gleich gerne mal drauf eingehen. Ja. So früh war das nicht klar, aber okay. Als dann Jura klar war, ging es auf Familienrecht. So, dann habe ich festgestellt, das ist es nicht. Ich habe überlegt, was hat noch viel mit Menschen zu tun, also Arbeitsrecht. weil ich den armen Arbeitnehmern helfen wollte. Und habe dann zufällig… Also
ganz heroische Ziele.
Ja, sehr heroische Ziele. Wollte Menschen helfen, die irgendwie vor dem Jobverlust stehen. Und Geld verdienen wollte ich schon auch immer. Aber das war so mein Gedanke. Ich will helfen. Alternatives Studium wäre Psychologie gewesen. Von daher lag das irgendwie auch nah. Und ich habe dann zufällig tatsächlich in der Wahlstation, wir müssen im Referendariat ja immer so die letzten Monate was machen, was man sich so aussuchen kann. In der Wahlstation bin ich in die Düsseldorfer Großkanzleiwelt gestolpert, die mir bis dato vollständig unbekannt war. Ich bin in Bochum studiert, habe in Hagen gelebt. Großkanzleiwelt war nicht meins. Der Anwalt, der ich kannte, das war Liebling Kreuzberg mit drei Leuten an der Ecke. Und bin dann da reingestolpert und habe dann Arbeitsrecht das erste Mal auf Unternehmensseite erlebt, im internationalen Kontext. Das war Clifford Chance hier in Düsseldorf 2000. Und ich fand das wahnsinnig spannend. Also das fiel bei mir auf den Boden von damals Ellie McBeal und große weite Welt und ja. Mittwochs auf der Ratinger und Freitags After-Work-Cocktails und ich war total geflasht. Also einmal von allem drumherum war ich geflasht, aber auch vom Inhalt der Arbeit, weil sie so viel anspruchsvoller war, juristisch anspruchsvoller als die Arbeitnehmervertretung. Sie fand größtenteils auf Englisch statt, was auch nochmal eine ganz andere Herausforderung ist, als auf Deutsch zu beraten. Es war die Beratung von internationalen Konzernen, das heißt einem Nicht-Muttersprachler, in einer Sprache, die auch nicht die eigene Muttersprache ist, ein fremdes Rechtssystem zu erläutern, ist aus meiner Sicht also wirklich die Kür, ja, also das hinzukriegen und das, diese Herausforderung hat mich gereizt. Auch tatsächlich das Rad, was wir damals gedreht haben, das war ja damals wirklich irgendwie 12, 13 Stunden am Tag und das fanden wir ja toll, ist ja nicht wie heute, damals war das ja cool und das hat mich geflasht. So und da hat auch ein bisschen was mit den Adrenalinschüben zu tun, ja, also eine große Herausforderung, ein schwieriges Problem, der Mandant kommt und sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und gemeinsam schafft man es dann, nicht nur durch reine Formaljuristerei, sondern durch Taktik, durch vielleicht politische Überlegungen etc. Also das ist so, also wirklich die Herausforderung, das ist das, was mich reizt. Und da ist die Beratung von Unternehmen einfach weit anspruchsvoller und komplizierter als die Arbeitnehmerberatung.
Jetzt will ich noch auf zwei Sachen hinaus. Also du machst ja, du bist ja auch Managing-Partner, muss man sagen. Ich meine, dadurch ist die rein fachliche Arbeit wahrscheinlich auch inzwischen aufgeteilt in das, was du für die Kanzlei an sich machst. Hast ja eben auch gesagt, von Ladies Lunch, was ja auch sein muss, weil man das Personalthema hat und weil man irgendwie sich mit den Mitarbeitern beschäftigt. Und dann aber eben diese fachliche Expertise. Wie viel Zeit brauchst du für diese beiden Teile und was magst du mal mehr, mal weniger? Versuchen wir es diplomatisch auszudrücken. Also ist es schon so, dass du manchmal sagst, ich bin so ein bisschen aus diesem ganzen aus der Profession manchmal raus, weil ich mich um alltägliche Dinge kümmern muss? Oder gehört das jetzt für dich einfach alles zusammen?
Wir haben damals die Kanzlei gegründet mit 8 Anwälten und 2 Assistentinnen. So, heute sind wir 55 Anwälte und insgesamt 110 Leuten auf der Payroll. Also das war eine ziemliche Entwicklung. Und Managing Partner bin ich offiziell jetzt im 5. Jahr, wenn man die Kollegen fragt, würden sie sagen, aber eigentlich schon seit Anbeginn. Das heißt, die Gestaltung und die Entwicklung der Kanzlei lag von Anfang an ein bisschen mit in meinen Händen. Es hat mir immer Spaß gemacht. Das hat sich natürlich so ergeben und der Zeitumfang wurde immer größer. Ja, mit dem Wachstum der Kanzlei, man kann es ja vergleichen mit einem Startup, man kommt ja immer wieder an eine Wachstumsschwelle und vorher gibt es Wachstumsschmerzen und dann hat man die nächste Schwelle erreicht. Ist die Frage, bleibe ich da oder entwickle ich mich weiter? Das heißt, von der Kanzlei mit 7 Anwälten und 2 Assistentinnen sind wir halt jetzt ein mittelständisches Unternehmen mit fast 30 Millionen Umsatz. Das muss gehandelt werden. Wir haben einen Business Service mit CFO, mit COO, mit PR, Marketing, Personal.
Ja, ganz also, andere Herausforderungen einfach, ne?
Absolut. Das ist die Leitung eines mittelständischen Unternehmens. Und jetzt ist man als Managing Partner ja nicht so ein CEO, der einfach durchgreifen kann. Meine lieben Mitpartner haben ja alle die gleichen Stimmrechte wie ich. Das heißt, ich kann nicht entscheiden, sondern ich muss schon das Ganze auch geschmeidig führen.
Gestalten,
ja. Und muss dann überlegen, wie kriege ich jetzt Entscheidungen durch die Tür? Wer hat welche Befindlichkeiten? Wer hat welche Themen? So. Und du merkst schon, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ist teilweise unheimlich nervig natürlich, der menschliche Faktor ist groß und mein Mann mag es gar nicht mehr hören, aber die Narzissmusquote im Anwaltsbereich ist ja nun auch hoch und so ein Rudel von Narzissten irgendwie zu handeln und zu domptieren ist nicht immer einfach. Wenn es klappt, macht es viel Spaß, wenn es nicht klappt, ist extrem frustrierend. Das ist also ein Großteil meiner Tätigkeit, also tatsächlich die persönliche Ebene, das Handling der Partnerschaft, dadurch dann aber auch die Fortentwicklung der Kanzlei. Das heißt, die Beobachtung des Marktes, wo geht's hin, wo wollen wir uns als Kanzlei hin entwickeln, wie weit müssen wir uns noch professionalisieren, was ist mit Legal Tech, was ist mit Legal Operations, also alles Mögliche. Das nimmt mittlerweile 30-40% meiner Zeit in Anspruch, ganz klar. Ich versuche aber mehr als die Hälfte meiner Zeit weiter mit der fachlichen Tätigkeit zu verbringen, weil das ja meine Basis ist und mein Ursprung ist. Ja, wenn ich in 2-3 Jahren nicht mehr Managing Partner sein sollte, sagen die Kollegen herzlichen Dank, wo ist denn dein Geschäft? Ja, und ohne Geschäft ist man halt in der Kanzlei auch nicht so wahnsinnig viel wert. Und wir haben 12 Leute im Arbeitsrecht, ich leite das Arbeitsrecht fachlich, die wollen ja auch gefüttert werden mit Geschäft. Das heißt, ich schreibe keine Schriftsätze mehr, ich gehe wenig zu Gericht, ich prüfe keine einzelnen Rechtsfragen mehr. Das macht mein Team. Aber ich muss die Qualität sicherstellen. Das heißt, ich bin immer noch voll im Thema. Ich muss auf der Höhe der Zeit bleiben und ich muss gucken, dass ich gute Leute habe, die ausgebildet werden, um die Qualität entsprechend sicherzustellen. Wir haben große Projekte mit 4-5 Leuten, wo ich dann drüber schwebe und immer noch, wie heißt es so schön, on top of things sein muss, weil sonst nicht läuft. Beziehungsweise der Mandant das halt auch möchte. Ne? Also es ist so ein bisschen vielleicht wie Chefarzt und sein Team. Zwischendurch muss der Chefarzt halt mal gucken, wie es so läuft. Also das ist so die Aufteilung.
Du hast natürlich unglaublich viele Bälle in der Luft, muss man sagen. Ne? Das muss man ja können, aber das muss man auch wollen.
Ja.
Warst du immer ehrgeizig? Du hast eben so ein bisschen über deine Anfänge erzählt. War das immer klar, dass du an die Spitze willst oder hat sich das eben auch einfach ein bisschen ergeben?
Es hat sich entwickelt. Also ich... ehrgeizig war ich schon immer. Schon immer geguckt, wer in der Klasse ist besser als ich. Das hat sich dann aber leider zu Abiturszeiten erledigt. Bin ich bei weitem nicht so ehrgeizig gewesen, wie ich das dann später wurde. Ich war auf einer Gesamtschule. Da steht Ehrgeiz auch nicht unbedingt im Fokus. Also wenn man sich meine Historie anguckt, ist es eher ungewöhnlich, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Also da war weder ein Akademikerhaushalt noch ein altsprachliches Gymnasium noch eine klassische Uni in Süddeutschland, sondern es war Gesamtschule in Hagen, das war Ruhr-Uni Bochum, Referendariat in Bochum und plumps fiel ich in die Großkanzleiwelt. Und mein richtiger Ehrgeiz hat sich dadurch erst entwickelt. Also bis dahin bin ich so mitgeschwommen, war ausreichend ehrgeizig, aber da hat es mich gepackt. Da hatte ich einfach einen Haufen von wahnsinnig ehrgeizigen Kollegen, alles nur Männer um mich herum. Und ich hatte das Gefühl, entweder ich schwimme jetzt oder ich gehe unter. Und ich habe mich halt für Schwimmen entschieden. Und von da an hat sich der Ehrgeiz dann fortgesetzt.
Ja, spannend. Und deine Arbeitswelt, hast du ja immer nochmal erzählt, hat sich verändert in den Jahren und es hat sich viel getan. Was glaubst du oder womit beschäftigst du dich momentan? Was glaubst du, was ist zukunftsfähig? Also wo wird deine Reise hingehen? Denn du machst Arbeitsrecht im Moment, aber du machst ja auch Datenschutzthemen. Was glaubst du, wird so deine berufliche Zukunft sein?
Ich werde ja dieses Jahr 50 und das ist ja so eine Zeit der Besinnung, wo man sich auch fragt, wie geht es jetzt die nächsten 15, 17, 18, 20 Jahre noch weiter? Und ich hatte nie das Ziel, mit irgendwie Mitte 50 aufzuhören. Gibt es ja einige Kollegen, die das so haben. Aber ich weiß auch nochmal 20 Jahre reines Arbeitsrecht, das auch nicht meins. Und von der normalen Dauerberatung im Arbeitsrecht bin ich auch schon länger weg. Irgendwann wird es halt auch ein bisschen fad. Das heißt, meine berufliche Zukunft sehe ich einmal in tatsächlich arbeitsrechtlichen größeren Projekten. Wir machen, wie ich schon sagte, viel in der Automobilindustrie, wo es um zukunftsweisende politische Themen geht. Also Aufsetzen neuer Einheiten ist auch bekannt, deswegen kann ich sagen, ich mache viel für Volkswagen. Die stehen ja nun generell, die Automobilindustrie, an der größten Veränderung ihrer Zunft. Das heißt, die müssen gucken, dass sie die Software-Einheit aufgestellt kriegen, dass die Batterieeinheit aufgestellt kriegen. In all diesen Projekten war ich involviert. Das heißt, ich habe da das Arbeitsrecht betreut, ich habe die Etablierung der jeweiligen Einheit mit betreut. Das sind Rechtsthemen, aber das sind natürlich vor allem hochpolitische Themen, wo wir am Verhandlungstisch sitzen mit den Vorständen, wo es auch ein bisschen um politischen Einfluss geht. Wie sieht's aus? Wie wird etwas gefördert? Das ist ja nicht mein rechtliches Thema, aber das sind so die Themen, die mich umtreiben. Das heißt, mich interessiert die rechtliche Betreuung von volkswirtschaftlich relevanten Themen, so würde ich es mal nennen. Ja? Also da, wo es wirklich um die Wurst geht, wo es um die Entwicklung von Deutschland geht, um die industrielle Entwicklung. Und in dem Zuge habe ich mich dann vermehrt mit den Themen der Nachhaltigkeit auch beschäftigt und ist ja das, was momentan so in aller Munde ist, ESG als Kernthemen, also Environmental Social Governance, als Investorenfokussierung, aber auch mehr und mehr als allgemeine Fokussierung in Unternehmen. Wie schaffen wir es als Gesellschaft, jetzt werden wir ganz philosophisch, wie schaffen wir es als Gesellschaft, unseren Wohlstand zu wahren, ohne unsere Lebensgrundlage zu zerstören. Ja, und ich bin nun wirklich nicht bekannt für Fridays for Future Fan, aber gerade wir, die wir in der Wirtschaft sind, die Wirtschaft beraten, müssen da verstärkten Fokus drauf legen. Wir haben da eine sehr starke gesamtgesellschaftliche Bewegung in den westlichen Ländern, die in den letzten Jahren zugenommen hat. Sicherlich auch getrieben durch äußere Faktoren, dass die Unternehmen merken, ohne Nachhaltigkeit überleben sie auf Sicht nicht mehr. Und es geht nicht mehr um die Gewinnmaximierung, sondern ich nenne es mal die Gewinnoptimierung. Also wie schaffe ich einen immer noch guten, auskömmlichen Gewinn fürs Unternehmen, aber nachhaltig, sodass sowohl meine Mitarbeiter, sind wir ja beim Arbeitsrecht, als auch meine Kunden mit den Produkten zufrieden sind, weil sie wissen, dafür wird nicht der Amazonas abgeholzt, dafür haben keine kleinen Kinder in Indien arbeiten müssen. Ja, und wie kann man
Nachhaltigkeitsgedanken
das?
Sozusagen.
Genau, also der generelle und globale Nachhaltigkeitsgedanke und der dann wiederum, weil ich brauche ja einen Anknüpfungspunkt auch für meinen Job, für meine Profession, für meine Kenntnisse und Fähigkeiten. Ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, und ich bin jetzt die ESG-Beraterin. Das ist einmal ein Thema im Arbeitsrecht, das ist aber vor allen Dingen auch ein Thema im Datenschutz, beziehungsweise wenn wir uns anschauen, Nachhaltigkeit jetzt mal nicht nur klimabezogen, sondern auch schauen, wo entwickelt sich unsere Gesellschaft hin. Die Digitalisierung ist ja
Da würde ich gerne noch mal ganz kurz einhaken. Also Datenschutz, das habe ich im Kopf, da sprechen wir gerade noch gleich nochmal drüber. Aber ich finde das ganz interessant. Ist diese Thematik getrieben, weil die Unternehmen eben auch diese Nachhaltigkeitsgedanken selber vorantreiben wollen? Oder ist das was du siehst oder ihr seht als jemand, die Wirtschaft eben so im Ganzen betrachten, dass ich da was tun muss?
Ist ja immer so ein bisschen Huhn- und Ei-Frage, ne? Also genau. Ich glaube, dass das sehr getrieben wurde in den letzten Jahren von, wie sagt man so schön, den Stakeholdern, also auch von den Verbrauchern, von den Nutzern, ja, dass vermehrt geguckt wird, wo kommt das Produkt her, wie nachhaltig ist das? Nehmen wir jetzt auch mal Lebensmittel, ja, also biologisch nachhaltig angebaut, das sind ja so die Themen. Und das wirkt sich immer mehr auf eigentlich alle Branchen aus. Und wir sehen momentan einen riesen, wie ich schon sagte, ESG-Boom. Als das Ganze noch nur Corporate Social Responsibility hieß, war das mehr so ein, naja, das macht halt so der Nachhaltigkeitsbereich. Wir haben da einen im Nachhaltigkeitsbereich, ist auch für Marketing irgendwie ganz schön. Seitdem das aber mehr aus dem ESG-Bereich kommt und harte Faktoren hat, harte Prüfstände auch. ESG ist ja etwas, was messbar ist, wo es Kriterien gibt, wo es Ratings zu gibt, wo es Investitionsratings gibt. Das ist greifbarer für die Unternehmen. Seitdem kommt das mehr und mehr. Und würde ich sagen, machen das Unternehmen von sich heraus, aus sich heraus. Ja, es gibt mittelständische, es gibt familiengeführte Unternehmen, die schon immer sehr auf Nachhaltigkeit geachtet haben. Jetzt nehme ich aber mal so ein PE-gesteuertes Unternehmen. Würden die von ihrer Gewinnmaximierung abweichen, wenn nicht der äußere Druck da wäre?
Ja, das meine ich, genau.
Will ich mal in Frage stellen, ja? Aber die müssen mittlerweile, weil sie sonst merken, dass ihre Gewinnmaximierung eben nicht mehr auf die Art und Weise funktioniert. Und ich glaube, das ist dann so ein Wechselspiel, ja? Sie müssen und dann beschäftigt man sich damit und dann merkt man vielleicht, irgendwie tut man ja dann doch auch was Gutes damit und dann verstärkt sich das Ganze gegenseitig, weil etwas, was nur mit Druck versucht wird, funktioniert ja auf Sicht auch nicht.
Ja, spannend. Und da kommt dann eben dieses Thema Datenschutz fällt dann da auch rein, ne? Da habe ich dich eben unterbrochen.
Ja, genau, ist ja die Frage, wo ist meine Anknüpfung von ESG, E als Environmental, erstmal ja nicht auf den ersten Blick. Da haben wir in der Kanzlei auch einen Kollegen aus dem öffentlichen Wirtschaftsrecht, der sehr viel in diesem Bereich macht, also Green Deal und so weiter ist ein Riesenthema auch im rechtlichen Bereich. Für mich sind ja eher so die Punkte Social, Arbeitsrecht oder auch G-Governance. Wie versuche ich als Unternehmen, meine Strukturen so auszurichten, dass ich nachhaltig bin? Das ist natürlich ein bisschen Compliance, das spielt alles damit rein, aber um auf das Datenschutzthema zu kommen, Datenschutz war ja etwas, was uns lange Jahre wenig interessiert hat, wenn dann immer nur als Schutzmechanismus gegenüber dem Staat, ja, sagt man, der Staat darf mich nicht kontrollieren, der Staat darf nichts über mich wissen, hinsichtlich von Privatunternehmen.
Würde dir auch jeder Endverbraucher heute sagen, schon wieder irgendeine Datenschutzerklärung, die man ausfüllen muss und es fühlt sich nur nervig an.
Es fühlt sich nur nervig an, für die Unternehmen ist es nervig, die Bußgelder sind sehr hoch mittlerweile, der Aufwand ist immens und man fragt sich, was für einen Mehrwert hat das denn? Ist vielleicht auch ein bisschen sehr formalistisch mittlerweile ausgeprägt, inhaltlich bin ich da immer noch großer Fan von.
Ich war letztens beim Arzt, habe irgendwie 6 Zettel gekriegt und dann noch bitte nochmal die Rückseite. Also gefühlt habe ich da 25 Unterschriften drauf geleistet, wo ich dachte,
liest es.
Ich bin ja freiwillig da offensichtlich, sonst hätte ich den Termin ja nicht gemacht. Ne?
Ja. Also. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Auswüchse. Was ich ganz furchtbar finde, ist, ich weiß nicht, ob du es auch schon gemerkt hast, man kriegt ja mittlerweile im Kindergarten, in der Schule überhaupt keine Fotos mehr der Kinder. Ja. Oder in den Schulbüchern sind dann zum Teil die Gesichter geschwärzt, weil alle irgendwie meinen, wegen Datenschutz darf ich irgendwie die Gesichter nicht mehr. Also das treibt schon merkwürdige Blüten. Andererseits bei denen, wo es wirklich relevant wäre, jetzt nehmen wir mal Facebook, Google und so weiter, da hat man das Gefühl, die wissen auch genau, wie es geht, wie sie den Datenschutz unterlaufen können.
Die haben dann die entsprechenden Anwälte da sitzen. Das ist wieder so ein bisschen das Thema, ne?
Wo ja, wobei das weniger aus meiner Sicht eine Frage der Anwälte ist, schon ein bisschen, weil ich dann gucken muss, wo habe ich meinen Sitz? Irland ist super in Europa, die haben das lockerste Datenschutzregime, obwohl wir in Europa eigentlich alle einheitlich sein sollten, aber die Aufsichtsbehörde ist da sehr entspannt, deswegen sitzen Google und Facebook in Europa, in Irland, in Dublin alle. Ja, also von daher, ja, findige Anwälte, aber vor allen Dingen ja auch Verbraucher, denen es relativ wurscht ist. Ne? Solange sie die Dienstleistung angeboten bekommen, geben sie ihre Daten ja frei raus. Wenn man das jetzt aber mal in einem globaleren und größeren Kontext sich anguckt und wir davon ausgehen, dass mittlerweile nahezu jedes Geschäftsmodell digital unterstützt ist und oder digitalisiert werden wird und oder neue Geschäftsmodelle direkt digital auf den Markt kommen, ist ja die Frage, wie gehe ich mit Daten um, die herausforderndste überhaupt in den nächsten Jahren. Und da sehe ich gerade eine sehr interessante Entwicklung auf europäischer Ebene, also für mich interessant, wo wir nach der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung, jetzt einen weiteren Trend haben. Wir haben die EU-Datenstrategie, die ausgerufen wurde, die auch in den einzelnen Ländern dann umgesetzt wird, teilweise automatisch, teilweise implementiert und adaptiert, die sich mit dem Thema beschäftigt, wie wollen wir und müssen wir innerhalb von Europa mit Daten umgehen? Müssen wir nicht versuchen, diese Datenschätze, die wir haben, allgemein zugänglich zu machen für gute Zwecke, zum Beispiel auch für medizinische Zwecke, für Forschungszwecke, oder aber auch, um innerhalb von Europa ein Gegengewicht gegen die USA, China, Russland sein zu können wirtschaftlich. Und das auf eine Art und Weise, dass
als geeintes Europa,
als geeintes Europa, ja, und dass wir einfach unsere Stärken miteinander kombinieren. Also wir haben ja jetzt, die Unternehmen haben einzelne Datensätze, die Länder oder die Unternehmen in den einzelnen Ländern haben unterschiedliche Datensätze. Wenn man das zusammenführt, kann man daraus ja ganz, ganz viele Erkenntnisse schaffen. Nehmen wir mal autonomes Fahren oder, das ist jetzt nicht, also aus meiner Sicht nicht ganz so relevant für die weitere Entwicklung der Menschheit, aber wenn wir andere Themen nehmen wie im Healthcare-Bereich, ja, also wie kann ich Kenntnisse, die ich erlangt habe über Krankheiten, so verarbeiten, dass daraus vielleicht neue Behandlungsmethoden entwickelt werden können. Ja?
Einfach nur, weil man sie teilt.
Sozusagen. Einfach nur, weil man sie teilt, weil man vielleicht Kenntnisse dann besser teilen kann. Und momentan ist ja Datenschutz eher Abgrenzung. Ne? Also meine personenbezogenen Daten sind meine Daten und ich entscheide, was man damit macht. Und auf europäischer Ebene ist eher die Bewegung zu sagen, es muss auch eine Verpflichtung zur Datenspende beispielsweise geben. Es muss Möglichkeiten geben des Datensharings und trotzdem irgendwie eine Art Eigentumsrecht an den Daten noch behalten zu können. Also ein sehr komplizierter Mechanismus, wie ich auf der einen Seite die Verwertung von Daten ermöglichen kann für größere Zwecke, gleichzeitig aber auch den Einzelnen daran partizipieren lasse. Das heißt, es geht auch um die Frage wie, also my data, my property, ja, wer profitiert eigentlich von meinen Daten? Und wenn mein Datensatz unter Hunderten dazu beiträgt, dass jemand damit Gewinn macht, muss er mir nicht was davon abgeben. Ja, das sind so Überlegungen, die momentan angestellt werden, die aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig sind, damit wir nicht irgendwann Datenkraken haben, die von den Daten der Menschen profitieren und daraus Gewinne machen und der Einzelne da gar nichts mehr von hat. Das muss ja gar nicht mal zwingend in Geld sein, sondern, und das ist so, also ist aus meiner Sicht so ein bisschen die Überlegung der EU, zu sagen, das muss dann auch einem guten Zweck zugutekommen. Oder auch die drängenden Fragen, was Ernährung angeht. Ja, also wie können wir aus den Datenmengen, die wir haben, auch Erkenntnisse ziehen, wie wir die Welt behandeln müssen, um dem Nahrungsnachschub nachkommen zu können für die Weltbevölkerung. Jetzt will ich nicht auf die Ukraine-Krise und das Weizen da abstellen, aber jedenfalls so diese Überlegung, wie können wir die Daten für die Menschheit positiv nutzen und nicht nur für die Gewinnmaximierung wieder einzelner Konzerne. Das ist ein sehr spannendes Feld.
Ja, ich kann sagen, das ist ja wirklich Zukunft gestalten. Ne?
Weil
das ist ja noch in den Anfangsschuhen, so habe ich es verstanden und du bist gerade dabei, das so ein bisschen mitzugestalten. Ist das auch was du hast eben schon gesagt, Arbeitsrecht, das habe ich jetzt auch irgendwie gehabt grundsätzlich, also das macht mir Spaß, aber das, ne, jetzt diese neuen Themen, die sind die dich reizen. So ganz banal am Schluss, was wünschst du dir für deine berufliche Zukunft? Weil ich meine, du hast gerade gesagt, du wirst jetzt 50, ist so, dass dann macht man sich Gedanken, wo geht die Reise hin und was will ich vielleicht auch noch? Du hast total viel erreicht schon. Was will man dann noch?
Das ist ja die große Frage, was motiviert einen noch? Ne? Ja. Das eine ist tatsächlich, die Kanzlei weiterzuentwickeln. Und wir haben immer gesagt, wir wollen die Kanzlei, wir haben sie ja 2006 gegründet, und wir wollen sie so aufstellen, aufbauen, dass sie die Gründer überlebt. Das ist uns ein ganz wichtiges Ziel. Davon haben wir gar nichts. Wir haben also kein System in der Kanzlei, dass wir dann daraus noch irgendwie, auch wenn wir ausgeschieden sind, noch Geld rausziehen, sondern das ist wirklich so ein bisschen schaffen.
Das, was von einem bleibt.
Das, was von einem bleibt, schaffen wir es, etwas Nachhaltiges zu schaffen, was auch uns überlebt. Da sind wir gerade bei, und wir haben ja so einen Zeitraum von jetzt so 10, ja, wir werden jetzt alle so um die, alle nahe an den 50, haben jetzt noch so 10-12 Jahre, um das weiter mit auf den Weg zu bringen. Das ist also das eine, was mich wirklich antreibt, ja, die Kanzlei dann ja nachfolgerfähig quasi zu machen. Und das Inhaltliche, also was will ich rechtsberatend machen, tatsächlich an den Themen der Zeit zu sein und da zu schauen, wie entwickelt sich das in den Unternehmen. Ich spreche momentan mit ganz vielen Datenschutzbeauftragten, die auch ihre Themen nicht mehr nur auf den Datenschutz begrenzt sehen, sondern in Richtung Datenrecht gehen, um eben diese Entwicklung mitzunehmen. Das finde ich wahnsinnig spannend, dann, wie gesagt, diese ESG-Thematiken so ein bisschen zusammenzubringen. Ja, ich will weiter Geld verdienen, ja, ich will weiter Mandanten beraten, aber mit einer gewissen Sinnhaftigkeit, so würde ich es vielleicht nennen.
Ja. Ja, spannend. Es zahlt ja auch so aufeinander ein, wie du gesagt hast, ihr wollt auf der einen Seite langfristig wachsen, langfristig bleiben, nachhaltig bleiben sozusagen, werden bleiben, was auch immer, und das dann aber eben mit einer Erfüllung, die einen langfristig in die Zukunft blicken lässt. Ich glaube, das zahlt so ineinander ein auch. Ne?
Ja, die 20. Massenentlassung befriedigt einen dann irgendwann nicht mehr. Ja? Nee. Mache ich auch, muss ich auch machen, gehört auch dazu. Und wenn das ein Painpoint meines Mandanten ist, dann betreuen wir das. Aber es ist jetzt nichts mehr, was mich kickt und wo ich sage, hey super, jetzt haben wir mal wieder irgendwie 1000 Leute abgebaut.
Ja, also ich danke dir total. Ich finde es ganz spannend, weil man sich als Otto-Normalverbraucher darüber gar nicht so Gedanken drüber macht, gerade wenn es darum geht, wie gestalten wir eigentlich die Zukunft, wann müssen wir anfangen mit der Zukunftsgestaltung, denn im Hier und Jetzt, ne, ich meine, Datenschutz finde ich so ein typisches Thema, weil jetzt haben wir ja gesagt, also ich als Endverbraucher bin da eher genervt von, wenn man sich dann aber überlegt, was man vielleicht langfristig damit machen kann, wenn man es richtig machen kann. Ja. Ist das eine tolle Sache, dafür braucht man aber eben Leute wie dich. Und ich glaube, das ist ganz spannend, wenn man das nochmal so als Gedankengang weiter ausführt. Wenn du vielleicht nochmal kommen magst, würde ich mich total freuen.
Sehr gerne.
Ich danke dir auf jeden Fall erstmal, dass du hier warst. Ich finde es immer toll, hier erfolgreiche Frauen sitzen zu haben, die irgendwie wissen, was sie wollen und so. Das macht total Spaß, und deswegen danke ich dir sehr, dass du hier warst und uns ein bisschen teilhaben hast lassen an dem, was du tust.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Und vielleicht abschließend, weil du ja zu Recht gesagt hast, dieses Frauen- und Mutterthema wollte ich nicht so strapazieren, aber abschließend, ich kann allen Frauen nur raten, versucht es. Es ist nicht immer einfach, aber es macht irren Spaß, und man hat dadurch ein sehr zufriedenes und erfülltes Leben, und man muss den Spagat aushalten, aber es lohnt sich.
Ja, definitiv. Also kann ich genauso ja sagen. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön für die Einladung.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Das war es heute wieder mit unserem Podcast von mir. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf unplugged.